Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Diese Woche mit diesen Themen.
Die Tage werden wieder länger.
Gottlose Zugpreise an Weihnachten.
Krisenstimmung. Wird die Wirtschaft und unser Leben 2026 endlich besser?
Chatten mit Creatorinnen und KI. So funktionieren parasoziale Beziehungen.
Und am Ende haben wir einen kleinen Rückblick vorbereitet mit den Themen, die uns dieses Jahr beschäftigt haben.
In diesem Podcast informieren wir, ordnen ein und wir sprechen auch über unsere persönliche Meinung.
Redaktionsschluss für die Folge war übrigens wie immer Donnerstag 18 Uhr. Hallo.
Was geht, Sissi? Hallo.
Ist schön, dich wiederzusehen.
Ja, zu später Jahresstunde. Ne?
Ist echt so.
Was hat dich beschäftigt, Sissi, diese Woche?
Tatsächlich gar nicht so ein lustiges Thema, leider. Also wir wollen ja gerne irgendwie immer mit so ein bisschen seichteren Themen einsteigen, aber ich glaube, dir geht es wahrscheinlich genauso. Der antisemitische Terroranschlag in Sydney hat mich diese Woche auf jeden Fall krass beschäftigt. Ihr habt das safe alle mitbekommen. Am Sonntagabend haben zwei Männer bei einem Angriff auf das Chanukka-Fest 15 Menschen getötet und das jüngste Opfer war gerade mal 10 Jahre alt. Auf TikTok wurden mir super viele Videos reingespürt, wo Menschen schreien und sich vor den Tätern verstecken oder panisch am Strand langrennen. Mega heftig. Dass Antisemitismus weiterhin global ein riesiges Problem bleibt, haben wir hier auch schon öfter berichtet. Und auch viele Juden und Jüdinnen sagen, dass sie sich total unsicher fühlen. Ich bin in Gedanken auf jeden Fall bei den Angehörigen der Opfer und all den Menschen, die dieses Attentat miterleben mussten. Übrigens, Chanukka heißt übersetzt Wiedereinweihung. Gefeiert wird nämlich die Befreiung aus der griechischen Herrschaft und die zweite Weihe des Tempels. Das Öl für die Menorah reichte laut dem religiösen Entstehungsmythos eigentlich nur für einen Tag, aber durch ein Wunder brannte es dann 8 Tage lang. Und so lange dauert auch das Lichterfest.
Die Bilder habe ich auch gesehen und bin sehr schockiert darüber und ich wünsche da allen Opfern und deren Familien mein Beileid. Ein Thema, was bei mir noch eine Rolle gespielt hat diese Woche, sind die Oscars. Die Oscars ist ja der weltweit renommierteste Filmpreis und dieser wird ab 2029 nur noch auf YouTube übertragen. Die haben sich nämlich die exklusiven Rechte für 5 Jahre gesichert und für mich ist das irgendwie so ein spannender Schritt Richtung modernes Zeitalter, dann auch mal endlich in 2025 und vielleicht Anlass für mich, das allererste Mal den Oscar zu gucken.
Aber warte, das heißt, das wird auf YouTube übertragen im Sinne von so... Man kann es dann auf YouTube schauen oder findet das alles online auf YouTube statt und die Leute können sich nicht?
Das findet alles dann, also Exklusivrichter, alles findet auf YouTube statt. Von Backstage bis...
Aber ist doch geil.
Ja, ist übel geil. Ich finde dich viel, so. Viel mehr accessible als irgendwie auf dem Fernseher oder sowas.
Da habt ihr eine Good News. Geil.
Ja, aber das ist nicht die einzige Good News, sondern wir kommen auch gleich zum Top der Woche.
Top der Woche.
Kennt ihr diese Freunde, die im Winter über nichts anderes reden können, außer wie öde es ist, dass die Sonne so früh untergeht? Ich bin dieser Freund, ehrlich gesagt, und ich wurde letztens darauf auch so hingewiesen, so Adrian, du hast das jetzt schon 3-mal gesagt, ja, wir haben jetzt alle verstanden, dass um 4 die Sonne untergeht, ja. Aber ich bin nicht drüber hinweg, Freunde. Aber dem Ganzen ist jetzt ein Ende gesetzt, denn am Sonntag ist Äquinoctium, wie der Gymnasiast vielleicht sagen würde, das heißt, die Abende werden wieder länger. Nein, das stimmt gar nicht. Die Tage werden wieder länger, die Abende werden kürzer. Mein Top der Woche ist also der wortwörtliche Lichtblick in der abendlichen Dunkelheit. Shit für Shit haben wir also längere Tage und in 3 Monaten kann man dann vielleicht auch das Haus verlassen, ohne auf dem Weg 12 Pinguinen und einem Eisbär zu begegnen.
Flop der Woche.
Leute, ich bin keine Christin, aber ich liebe Weihnachten. Ich fahre dieses Jahr zur Familie von meinem Freund und das ist nicht der Flop, auf gar keinen Fall, das ist ein Top. Aber mein Flop der Woche sind diese gottlosen Zugpreise, weil wie die Deutsche Bahn weiß, dass wir alle auf die Züge angewiesen sind an den Feiertagen und es gibt gefühlt so 5 Spartickets für uns alle. Ja, ich check das schon, so Angebot und Nachfrage, aber ich habe jetzt für beide Zugtickets mit Bahncard 25 160 Euro gezahlt. Und deswegen bin ich jetzt auch nächstes Jahr dafür, dass die Tickets um die Feiertage maximal 50 Euro kosten dürfen. Ich finde, das wäre ein angebrachtes Geschenk von der Deutschen Bahn an uns, wo wir auch alle nicht die entspannteste Beziehung zur DB haben. Was denkst du?
Ja, extrem gut. Ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut, zurückzubuchen, weil ich ganz genau weiß, dass meine nächsten 3 Tage im Eimer sind, wenn ich dann dieses Entgelt entrichten muss. Kommen wir nun zur ersten News der Woche. Wird es für die Ukraine einen Waffenstillstand geben über Weihnachten oder sogar länger? Diese Hoffnung hat Bundeskanzler Friedrich Merz Anfang der Woche geäußert.
Das ist Terror gegen die Zivilbevölkerung. Und vielleicht hat die russische Staatsführung einen Rest an menschlichem Anstand und lässt wenigstens die Bevölkerung über Weihnachten mit diesem Terror einmal für ein paar Tage in Ruhe.
So sieht Friedrich Merz das. Der Kreml macht aber keine Anstalten, die Attacken auf die Ukraine zurückzufahren oder für einen Friedensprozess von seinen Gebietsforderungen abzurücken. Und apropos Anstand, bei einem Militärtreffen diese Woche hat Regierungschef Wladimir Putin die Europäer als Ferkel bezeichnet. Und auch darüber hinaus hat Putin angedeutet, dass Russland nur mit den Europäern ins Gespräch kommen würde, wenn sie seine Bedingungen akzeptieren.
Einmal zusammengefasst, so sehen die Positionen gerade aus. Russland fordert weiterhin das Abtreten ukrainischer Staatsgebiete, die bisher unter ukrainischer Kontrolle sind, und dass die Ukraine nicht der NATO beitreten darf, bevor es überhaupt zu einer Waffenruhe kommen könnte. Die Ukraine ist zwar bereit, auf einen NATO-Beitritt zu verzichten, aber nicht bereit, Gebiete wie zum Beispiel den Donbass an Russland abzutreten. Die ukrainische Seite fordert, dass die Front quasi eingefroren wird, die Waffen ruhen und europäische und US-Truppen die Waffenruhe absichern. Die sogenannten Sicherheitsgarantien, von denen man oft hört. Einige europäische Staats- und Regierungschefs unterstützen die Forderungen der Ukraine. Die USA haben sich weder zur einen noch zur anderen Position bekannt und sprechen mit beiden Seiten. Eine Waffenruhe, wie Merz sie der Zivilbevölkerung wünschen würde, über Weihnachten ist also unwahrscheinlich. Aber während wir hier aufzeichnen, bespricht die EU in Brüssel, was mit dem russischen Vermögen passiert, das sie eingefroren hat. Das sind rund 200 Milliarden Euro und dieses Geld könnte an die Ukraine gehen. Vielleicht kennt ihr es ja selbst, diese eine Woche, in der das der Vibe ist.
Schlampen, Gehalt ist drauf. Wir leben im Saus und Braus.
Und dann sieht es aber auch schnell mal wieder so aus.
Ich habe gerade ein Schreiben bekommen und ich denke, ich muss ab nächsten Jahr wahrscheinlich auf der Straße leben. Und wie geht's euch so finanziell, nachdem ihr eure Nebenkostenabrechnung bekommen habt?
Dieses Jahr haben wir immer wieder über die Wirtschaft und wie es in unseren Geldbeuteln aussieht gesprochen. Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, BDI, hat der Süddeutschen Zeitung Folgendes gesagt. Wir stecken in der schwersten Wirtschaftskrise seit der Gründung der Bundesrepublik. Richtige Good News zum Jahresende nochmal. Geil, aber stimmt das denn überhaupt? Wir können zumindest sagen, das Gefühl bei vielen jungen Menschen ist ähnlich. And this economy macht uns auch total Sorgen. Wir haben hier ja auch schon oft über die Auswirkungen der Wirtschaftskrise gesprochen. Die Mieten, besonders in Großstädten, steigen seit Jahren. Viele Unternehmen bauen Ausbildungsplätze ab. Seit einigen Jahren finden mehr junge Menschen nach dem Uni-Abschluss keinen Job. Und ein Fünftel der 14- bis 29-Jährigen in Deutschland haben Schulden. Stellt sich die Frage, wie lange geht das noch so weiter? Der Bundestag hat Ende November den Haushalt für 2026 beschlossen, also den Finanzplan der Bundesregierung. Diesen Freitag stimmt nochmal der Bundesrat darüber ab. Finanzminister Lars Klingbeil verkauft den Bundeshaushalt 2026 ziemlich positiv.
Wir investieren in die Stärke unseres Landes, in die wirtschaftliche Stärke, in die Wettbewerbsfähigkeit, in gute und sichere Arbeitsplätze und in Gerechtigkeit.
Kommt sie also jetzt, die wirtschaftliche Stärke und die guten und sicheren Arbeitsplätze? Wird 2026 unser Jahr? Wir wollten für euch klären, ob dieser Krisenmodus 2026 endlich vorbeigeht. Darüber haben wir mit der Wirtschaftsjournalistin von der Zeit Tina Groll gesprochen. Hey Tina, vielen Dank, dass du dir so kurzfristig Zeit genommen hast.
Hallo!
Viele junge Menschen haben das Gefühl, dass das Geld immer knapper und die Zukunft immer unsicher wird, trotz Arbeit oder guter Ausbildung. Trifft diese Wirtschaftskrise Sie besonders oder geht es gerade einfach allen so?
Ja, natürlich geht es allen so. Ich glaube, jeder Mensch merkt beim Einkaufen, oh Gott, irgendwie, der Monat ist zu lang, beziehungsweise mein Geld ist zu wenig. Wir hatten ja eine echt krass hohe Inflation in den letzten Jahren. Insgesamt ist also das Gefühl, dass das Geld knapper wird und dass die Zeiten irgendwie unsicherer sind, absolut real. Aber dieses Gefühl trifft junge Menschen auch ganz besonders stark. Warum? Weil junge Menschen natürlich insbesondere beim Thema Wohnen, Stichwort hohe Mieten, wenig Angebote, besonders in den Unistädten und den Großstädten, das zu spüren kriegen, weil man natürlich als junger Mensch noch viel weniger Einkommen hat, als wenn man jetzt irgendwie schon im mittleren Alter ist und einfach in höheren Gehaltsklassen unterwegs ist. Dann das zweite, Praktika, Traineeships, Juniorjobs, Einstiegsstellen, das alles ist reduziert. Es gibt weniger Stellen, die Unternehmen ausschreiben. Wir sehen das richtig stark bei Arbeitsmarktdaten, dass auch gut ausgebildete junge Menschen, wenn man jetzt fertig ist mit dem Studium, erstmal wieder unbezahlte Praktika machen müssen oder keinen Job so schnell finden. Also das ist definitiv so. Und die hohen Preise, die treffen natürlich alle.
Das Letzte habe ich auch total in meinem Umfeld mitbekommen. So viele Freunde, die krass ausgebildet sind oder schon super lange im Arbeitsmarkt sind und dann irgendwie trotzdem wieder als Assistenz oder Prakti angestellt werden. Was tut denn unsere Bundesregierung, um uns wirtschaftlich zu entlasten? Also zum Beispiel mit dem neuen Bundeshaushalt.
Genau, um den wurde ja hart gerungen, oh mein Gott. Und für 2027, kann ich schon mal sagen, wird es nicht unbedingt rosiger. Also die sind ja schon am Vorplan. Aber kommen wir jetzt zum Haushalt 26. Es ist ein bisschen was gemacht worden. Man hat versucht, generell vor allem die Mittelschicht zu entlasten. Das trifft natürlich auch die jungen Menschen. Da sind so steuerliche Grundfreibeträge angehoben worden. Das trifft vor allem die unteren und mittleren Einkommensgruppen. Man hat lange gerungen um die Finanzierung des Deutschlandtickets. Das wird natürlich auch teurer, aber die Finanzierung ist erstmal gesichert. Also damit sind natürlich auch Mobilitätskosten so ein bisschen planbarer. Und unsere Bundesbauministerin hat sich auch schon ziemlich ins Zeug gelegt und einige Programme zum Thema Bauen aufgelegt. Es gibt mehr Mittel für bezahlbaren Wohnungsbau. Da gibt es KfW-Programme, Neubau, Sanierung, bla und blub. Ganz wichtig für junge Menschen, beim BAföG, da gab es auch Änderungen, so leichte Anpassungen bei den Bedarfssätzen und Freibeträge. Hilft alles so ein bisschen. Wir wissen alle, dass BAföG nur sehr wenige in Anspruch nehmen können, weil einfach die Einkommensgrenzen vom Einkommen der Eltern so hoch sind oder so niedrig sind eigentlich, dass wirklich nur Menschen aus sehr armen Haushalten irgendwie tatsächlich in den Genuss von BAföG kommen.
Du hast gerade schon beim BAföG gesagt, das hilft so ein bisschen. Wie effektiv schätzt du generell jetzt den neuen Bundeshaushalt ein, um die Wirtschaftskrise so ein bisschen runter zu dämmen?
Ja, also kurzfristig wird man wahrscheinlich jetzt nicht die spürbaren Entlastungseffekte haben. Das glaube ich tatsächlich nicht. Aber es gibt so ein bisschen mehr Planbarkeit. Man sieht so eine minimale Entlastung, aber ich glaube, so real im Geldbeutel zu spüren, wird es eher nicht sein. Ja, und das finde ich natürlich schade, weil das macht total viel Vertrauen in Politik aus. Ne? Wenn die Menschen nicht irgendwie spürbar schnell merken, okay, da ändert sich was und insbesondere auch die junge Generation, dann hat man doch gar keine Lust auf Politik und Vertrauen in diese Regierung, die größtenteils aus eher älteren Menschen oder Menschen in der Lebensmitte besteht. Und das sehe ich tatsächlich auch als problematisch an.
Total. Die letzten Entscheidungen der Bundesregierung sorgen ja bei den meisten auch eher für Zukunftsangst. Und viele kritisieren eben die Rentenreform, die eher auf so Nacken von Jüngeren gehe, oder auch die Verschuldung im Bundeshaushalt, dass die eher spätere Generationen dann trifft. Ist diese Angst begründet oder nützen uns die Investitionen auch?
Ja, also die Angst kann ich absolut nachvollziehen. Man darf ja auch nicht vergessen, ne? Sondervermögen, Bundeswehr, Verteilungsfähigkeit, die Diskussion um diesen Einführung des Wehrdienstes, womöglicherweise sogar für beide Geschlechter. Also wenn ich ganz jung wäre, jetzt würde ich auch sagen, ja vielen Dank, ihr macht Schulden auf unsere Kosten, wir können eure Rente bezahlen, wir haben selber irgendwie schlechte Aussichten und dann dürfen wir vielleicht noch in den Krieg geschickt werden und außerdem ist noch Klimawandel. Das sind nicht unbedingt gute Zeiten für junge Menschen, und mal davon abgesehen, dass wir als junge Menschen natürlich dazu kommt, dass man die Bildungsverluste während der Corona-Zeit ja auch noch mitzutragen hat. Da zeigen übrigens Studien, dass sowas alles und auch Jobeinstieg in Krisenzeiten richtig langfristig negative Nachwirkungen hat. Ja, wie begründet ist das jetzt und was begründet diese Zukunftsangst und was nützt überhaupt das? Beim Stichwort Rente ist zu sagen, ja, da wird jetzt was getan. Das klingt jetzt erstmal so, als würden die Jungen die Älteren finanzieren. Tatsächlich, da wird ja auch die Bundesarbeitsministerin nicht müde zu betonen, dass gesicherte Rentenniveaus künftig auch irgendwie den Jüngeren helfen, ist ja auch irgendwie erst was dran. Das ist natürlich sehr, sehr weit weg, wenn ich jetzt um die 20 bin und den Ausblick habe, ich kann vielleicht bis 70 oder 80 arbeiten. Da weiß man natürlich nicht, was da passiert. Aber jetzt gibt es eine Rentenkommission, die ist auch, glaube ich, ganz gut besetzt. Da sind kluge Menschen drin, alte wie auch etwas jüngere. Und die werden was auf den Weg bringen, hoffe ich, was allen dann tatsächlich auch hilft. Ja, und ansonsten brauchen wir einfach Tempo bei den Dingen, die spürbar schnell und umsetzbar sind und dennoch zu spüren sind. Also Investitionen in Zukunftstechnologien zum Beispiel, ne? Also in Netze, Digitalisierung, Bildung, ganz wichtig. Klimainfrastruktur, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ansonsten kommt es natürlich bei den ganzen Schulden, die aufgenommen worden sind, jetzt darauf an, wie die investiert werden. Das kommt auf die Investitionsqualität an, sagen Ökonomen. Da muss es also auch klare Tilgungspläne geben, damit man das nicht auf Lasten der Jungen und der noch nachkommenden Generation setzt. Und da muss man auch Prioritäten setzen. Aber wenn das gemacht wird, und da darf man gespannt sein, wie das dann umgesetzt wird, können Investitionen generell auch Produktivität schaffen, dann wieder Wachstum und auch dann höhere Einkommen. Und das ist auch die Hoffnung von vielen Ökonomen und Expertinnen und Experten, dass wir das 2026 hinkriegen und dann wirklich vielleicht ab 2027 aus dieser elendigen Krise rauskommen und es auch wieder besser wird.
Richtig spannend. Und was mir auch immer nochmal wichtig ist, draufzuschauen, ist, dass es ja auch innerhalb der jungen Generation große Unterschiede gibt. Also der Juso-Chef Thürmer spricht ja zum Beispiel von so Gewinnern und Verlierern der Erbenlotterie. Was ist da dran und wie könnte Politik hier auch für mehr Gerechtigkeit sorgen?
Ja, Erbenlotterie finde ich ein total gutes Bild. Das ist auch definitiv so. Das sieht man wirklich, wenn man sich die Daten anguckt und Generationen vergleicht, wer aus einer reicheren Familie kommt oder wohlhabenden Familie kommt und vielleicht auch Immobilien schon mal erbt, der bei dem konzentriert sich Vermögen und Wohnraum. Also wer erbt, der startet einfach leichter ins Leben oder dann in den Beruf und vielleicht auch in die Selbstständigkeit, ne? Also Stichwort Familienunternehmen. Und muss nicht auf hohe Mieten angewiesen sein und hat dann höhere sozusagen Einstiegsrisiken. Also da muss man auf jeden Fall was tun. Diskutiert wird da einiges, so politisch mehrheitsfähig mit der Union ist das alles nicht wirklich. Also Stichwort die Vermögenssteuer irgendwie einzuschaffen. Also Kapitalerträge viel höher zu besteuern. Über eine Erbschaftssteuer nochmal nachzudenken, also die anzugehen und da anders umzuverteilen. Da ist dann gemeint wirklich die Hochvermögenden, weil da würden natürlich auch viele Mittelschichtsfamilien dann gleich in Sorgen denken, Gott, da ist Omas kleines Häuschen dann weg und dann müssen wir das irgendwie alles, können wir da gar nicht das bisschen, was wir uns angespart haben, an die Kinder weitergeben. Grundsätzlich sollte es schon darum gehen, dass man kleine Erbschaften natürlich schont, aber die ganz großen Vermögen einfach gerechter erfasst. Und da sehe ich ganz schön viel Potenzial, indem man einfach tatsächlich Kapitalerträge und Kapitalvermögen anders und stärker besteuert. Und dann gibt es noch so eine Idee, eher aus von linkeren Parteien, dass man so eine Start- und Gründungsfonds zum Beispiel für junge Menschen ohne Familienkapital irgendwie auflegt. Startgeld, da gibt es ja viele Dinge und auch diese Frühstarter-Rente, die diskutiert wird und kommen soll, die könnte ja auch ein bisschen was bringen. Also wenn man da so ein bisschen hilft und umverteilt, dann bringt das, glaube ich, schon was. Aber grundsätzlich ist die Ungleichheit da, die nimmt auch definitiv zu, wobei man immer noch sagen muss, dass Deutschland ein sehr gleiches Land ist, also wenn man die Verteilung von Vermögen anguckt, obwohl wir eine zunehmende Spaltung haben. Da gibt es so einen Kennziffer, Gini-Koeffizient wird die genannt, für alle, die irgendwie Wirtschaftswissenschaften studieren oder da unterwegs sind. Und der Gini-Koeffizient, der ist halbwegs noch stabil in Deutschland. Da gibt es andere Länder, bei denen das wesentlich krasser ist. Aber die Tendenz und die Entwicklung in den letzten Jahren, die ist schon krass.
Und du hattest vorhin schon so einen Blick nach vorne gewagt. Ich würde da mal anschließen. Können wir 2026 auf Entlastungen für uns als junge Menschen hoffen oder endet die Krise eben noch nicht?
Also da sind alle Ökonomen, die so in die Zukunft gucken, da gibt es ja immer diese Prognosen, Jahresgutachten etc., verhalten pessimistisch, optimistisch, das ist so ein bisschen unklar. Da werden auch die Prognosen immer wieder angepasst. Also es sieht nicht so aus, als würde jetzt irgendwie das Boomjahr 2026 vor der Tür stehen so. Aber es könnte sein, dass wir sozusagen die Talsohle erreicht haben. Die flacht so ein bisschen ab. Das zeigen alle wirtschaftlichen Kennzahlen. Ja, und inwiefern das dann für junge Menschen sich tatsächlich niederschlägt, bleibt abzuwarten. Da fehlt tatsächlich so Wumms in der Bundesregierung, dass man sagt, okay, jetzt machen wir wirklich was, was nur die Jugend betrifft. Da sehe ich eher die Konzentration im Moment bei den Alten mit Rente, Pflege etc. Also das sind natürlich auch die großen Baustellen, die gelöst werden müssen. Aber der große Kracher, der fehlt irgendwie für die jungen Menschen. Und das wäre doch eine schöne Aufgabe, die wir der Bundesregierung ins Hausaufgabenheft für 26 schreiben können. So bitte tun Sie was für die jungen Menschen, denn ohne die jungen Menschen in diesem Land können wir unsere Zukunft ja eigentlich auch vergessen.
Sehr gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Tina.
Hi Kevin. Am Montag ist mein Opa leider
verschwunden. Nein, Bruder.
In Videos und
ey, viel Liebe, Mann. Viel Liebe dir und deiner Familie. Leute, bitte tut mir einen Gefallen. Ist nichts gegen dich persönlich, okay? Aber wir können so Sachen nicht einfach in die...
Juhu! Let's go, Chad! Let's go!
Das ist crazy, oder?
Das ist schon...
Also man sieht hier auf jeden Fall, wie Popplatte in seinem Stream eine Donation reinbekommt und dann wird da vorgelesen, dass es ein Missglück in der Familie gab und Popplatte lehnt das sofort ab und freut sich dann über ein Spiel oder was auch immer er dann da auspackt. Aber vielleicht reagiert Popplatte so mit gutem Grund. In meinen Kreisen ging der Clip definitiv viral und Popplatte fährt da eine harte Linie. Er möchte nicht, dass Zuschauer eine parasoziale Beziehung mit ihm entwickeln, aber außer einem ziemlichen Zungenbrecher, was ist denn eine parasoziale Beziehung? Hier erstmal die Definition. In der Medienpsychologie nennt man eine einseitige Beziehung zu Medienpersonen parasozial. Das kennt ihr bestimmt auch. Ihr hört euren Lieblingspodcaster mindestens einmal die Woche in eurem Gehörgang drin, wie sie aus ihrem Leben erzählen und irgendwann fangt ihr auch an, wie sie zu sprechen. Oder man schaut, wie im Fall von Popplatte, auch gerne mal 2 Wochen ohne Pause einen Livestream, wie er mit dem Camper und Kumpels durch Europa fährt und es fühlt sich an, als wärt ihr dabei. Viele Menschen wollen engeren Kontakt zu CreatorInnen, denen sie folgen. Und damit arbeitet auch die Firma Fanblast. Der bekannte Streamer Knossi ist einer der Mitgründer. Fanblast ist eine Plattform, auf der Influencer ihre Handynummer quasi zum Kauf anbieten können. Und Fans können die dann erwerben und mit ihren liebsten Stars auf WhatsApp schreiben. Eine neue Recherche zeigt aber, manchmal sind das gar nicht die Influencer selbst, mit denen die Fans dann chatten. Der Creator Robin Blase, aka Rob Bubble, hat dazu recherchiert und ein Video gemacht. Wir haben Rob Bubble gefragt, wie das funktioniert, was er genau in seiner Recherche herausgefunden hat und warum das echt problematisch ist, wenn Creator so engen Kontakt zu ihren Fans faken.
Ich konnte im letzten Jahr recherchieren mit Hilfe von Whistleblowern und Leuten, die wir dort eingeschleust haben, dass mit Hilfe der Plattform Fanblast mutmaßlich Fans von Influencern betrogen werden. Und diese mutmaßliche Masche funktioniert angeblich so: Fans kaufen die private Handynummer von einer Influencerin, die in der Vergangenheit auch damit so geworben haben, dass man sie so persönlich erreichen kann. Das war für Fans dann natürlich spannend, dann haben die Nummer gekauft. Und dann hat aber mutmaßlich nicht die Influencerin geantwortet, sondern Chatter von einer Agentur. Das alleine ist mutmaßlich schon Betrug, aber es ging dann noch einen Schritt weiter. Mit den Fans wurde dann ja mutmaßlich in Teilen eine Beziehung aufgebaut. Also es hat mich so ein bisschen an die Doku Tinder-Swindler erinnert in Teilen. Also dass dann wirklich Fans der Meinung waren, ich flirte hier mit meiner Lieblingsinfluencerin, ich bin vielleicht sogar in einer Art Beziehung mit meiner Lieblingsinfluencerin. Und das wurde dann genutzt, um noch mehr Geld zu verdienen, teilweise mutmaßlich Tausende von Euro bei einzelnen Fans.
Danke Rob, das ist echt krass, wie das anscheinend instrumentalisiert wird. Um zu erfahren, was die Gefahr daran drin genau ist, haben wir mit Franka Cerutti vom Psychologie to Go gesprochen. Wir haben sie gefragt, warum Menschen so enge Beziehungen zu Menschen aufbauen, die sie gar nicht kennen und welche Faktoren unserer Gesellschaft das begünstigen.
Das ist ganz spannend, dass Menschen sich emotional wirklich stark an Personen binden, die sie streng genommen eigentlich gar nicht kennen. Und das liegt daran, dass wir in unserer Bindung gar nicht so streng unterscheiden zwischen realer Nähe und gefühlter Nähe. Also es ist gar nicht so entscheidend, wer der andere objektiv ist, sondern was diese Person innerlich bei mir auslöst. Und da gibt es psychologische Treiber, die das mit begünstigen. Einer davon ist natürlich Einsamkeit. Also wenn eine Person Mangel an Kontakten hat oder die Kontakte, die sie hat, nicht so tief erlebt oder nicht so viel Resonanz hat, wie sie gerne möchte, dann springen da schon mal parasoziale Beziehungen auf Social Media sozusagen als Ersatz ein. Das befriedigt unser Belohnungssystem in gewisser Weise auch unseren Bindungswunsch. Das alles aber ohne echte Beziehungspflege. Und das ist insbesondere für einsame Menschen, die wenige Kontakte haben, sehr verführerisch, vor allen Dingen, wenn sie dann nur konsumieren und in Wirklichkeit gar nicht interagieren. Ein zweiter psychologischer Treiber hinter parasozialen Beziehungen ist die Projektion. Also je weniger ich über eine reale Person tatsächlich weiß, desto mehr Raum hat natürlich meine Fantasie. Also die eigentlich unbekannte Person wird sowas wie eine Leinwand für meine Wünsche, für meine Ideale. Und ich kann in meinem Kopf daraus die perfekte Person kreieren. Und ein dritter psychologischer Treiber ist sicherlich die asymmetrische Kontrolle. Das bedeutet, dass digitale Nähe zu Menschen, die ich im realen Leben nicht kenne, einerseits sowas wie Nähe suggeriert, aber gleichzeitig Verletzbarkeit oder echte Konflikte ja gar nicht möglich sind. Und das wirkt für viele Menschen einfach attraktiv, so wie als könnten sie den Bonus von Beziehungen mitnehmen, ohne die negativen Seiten.
Außerdem hat uns interessiert, wie man sich selbst oder seine Freunde denn davor schützen kann oder ab wann man selbst erkennt, dass es gerade ungesund wird.
Ungesund wird das, wenn diese parasozialen Beziehungen wirklich stark daran beteiligt sind, wie es mir geht oder auch wenn das was mit meinem Selbstwertgefühl macht. Ungut ist das auch, wenn reale Beziehungen durch die parasoziale Beziehung verdrängt werden und wenn ich vielleicht ehrlich anerkennen muss, dass da mehr meine eigene Fantasie eine Rolle spielt und nicht so sehr die reale geteilte Erfahrung. Und man kann sich ein bisschen schützen, indem man sich fragt, was weiß ich eigentlich wirklich konkret beobachtbar über diese Person? Würde die Nähe, die ich empfinde, wirklich auch unter Alltagsbedingungen entstehen? Und ganz wichtig, welche Lücke füllt diese vermeintliche parasoziale Beziehung eigentlich in meinem Inneren? Oder was vermeide ich auch zu fühlen, indem ich mich so stark auf diese andere Person konzentriere? Wäre diese Beziehung in Wirklichkeit so stark und hätte sie so einen Platz in meinem Leben, wenn in meinem echten Leben ansonsten alles emotional erfüllt wäre? Das ist eine Frage, die man sich stellen kann.
Boah, ich muss schon sagen, dass ich mich dieses Jahr noch mehr in so fiktive Charaktere gestürzt habe. Also ich habe tagelang von den The Summer I Turned Pretty Charakteren geträumt. Also Conrad und Belly waren so tief in meinen Gedanken.
Ja, Mann.
Und ich kann mir vorstellen, dass sich diese parasozialen Beziehungen auch viel, viel schneller intensivieren, als man denkt. Gerade wenn man eben im eigenen Umfeld vielleicht keine Person hat, die mit den eigenen Themen wirklich verbunden ist oder man sich vielleicht generell eher einsam fühlt, dann relatet man vermutlich eher zu Leuten im Internet, die einem so Nähe und Kontinuität bieten, ohne die ganzen Unsicherheiten von so realen Beziehungen. Und vielleicht habe ich da auch einfach einen gesunden Abstand dazu, weil ich ja selbst in dieser Branche tätig bin und gut auch hinter die Kulissen schauen kann. Weil am Ende sind das eben auch einfach alles nur Menschen, die eine sehr, sehr spezifische, kuratierte Version von sich online darstellen, die man eben auch total schnell mal idealisieren kann.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu und Fankultur ist ja vollkommen okay und berechtigt. Ich kaufe beispielsweise auch alles Mögliche von Minecraft oder ich habe einen dicken Crush auf jeden Fall auf Shigo aus Kim Possible.
Wer nicht, ey.
Ja, aber wenn man vollkommen vernarrt ist in einer Person, die man nicht kennt, dann wird es einfach gefährlich. Mein soziales Umfeld hat ja beispielsweise viele Fähigkeiten. Ich kann meine Trauer teilen, meine Erfahrungen oder ich kann mich unterhalten, aber in dem Moment, wo all diese Funktionen auf einer Person, die man gar nicht mal kennt, aus dem Internet gebündelt werden, dann wird es einfach ungesund. Und ich denke, dass Papa Platze da auch berechtigt handelt, wenn er solchen Entwicklungen im Keim entgegenwirkt. Und ich finde das vernünftig und verstehe das vollkommen.
Voll. Da das unsere letzte Folge für dieses Jahr ist und das Jahr auch einfach mit zweimal Blinzeln eh wieder um ist, wollten wir nochmal den Moment nutzen, ein bisschen nostalgisch mit euch zu werden. Wir machen jetzt eine Art 2025 Mini-Rückblick mit den Themen, die uns dieses Jahr besonders beschäftigt haben.
Und dafür haben wir auch keine Kosten und Mühen gescheut, liebe Freunde. Und wir kreuzen hier nochmal zu viert auf mit Paula und Juri.
Yeah. Sportnews des Jahres, für mich auf jeden Fall. Deutschlands Sieg bei der FIBA Eurobasket. Deutschland ist jetzt amtierender Welt- und Europameister. Das gab es in der Geschichte des deutschen Basketballs noch nie. Ich habe jedes Spiel geguckt, war ein richtig geiles Turnier. Deshalb Shoutout an die deutsche Nationalmannschaft. Shoutout an den MVP des Turniers, Dennis Schröder. Und auf jeden Fall verdiente Sportnews des Jahres für mich. Und ich trainiere jetzt weiter meinen Jumpshot. Peace.
2025 ist das Jahr, wo KI ja komplett übernommen hat und richtig eskaliert ist. Ich meine, ChatGPT, Gemini, OpenAI, die sind echt nicht mehr wirklich wegzudenken. Und ich glaube, viele haben die sich ja auch jetzt verstanden, Es gibt keinen Weg zurück mehr. Aber mit dem Hype kamen auch richtig harte Realitäten ins Licht. Also Rohstoffe für KI werden oft unter unmenschlichen Bedingungen abgebaut. Etwa im Kongo, wo Menschen auch dieses Jahr in Minen gestorben sind. Studien waren immer mehr vor den massiven Umweltfolgen. Und andere Studien zeigten dieses Jahr, dass Tools wie ChatGPT unser eigenes Denken messbar herunterfährt. Also besonders bei jungen Menschen. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass 2025 irgendwo dann auch das Jahr ist, wo richtig viele sagen, die haben gar keinen Bock mehr. Neue Video-Apps wie Divine wurden angekündigt, wo KI komplett verboten ist. Irgendwie ein Full-Circle-Moment.
Boah, 2025 war heftig. Viele schlimme Dinge. Und persönlich hat mich eben die Situation in Palästina auch total beschäftigt und tut es auch immer noch. In Gaza ist Winter eingebrochen und in den letzten Tagen wüteten dort Stürme und Überschwemmungen. Aber auch zum Beispiel die Polizeigewalt, die wir dieses Jahr immer wieder gesehen haben, hat mich begleitet. Ich denke da zum Beispiel an Lorenz A. oder Bilder von Palästina-solidarischen Demonstrationen, wo es zwar Gewalt von beiden Seiten gab, aber gerade die Aggression, die von der Polizei ausgegangen ist, hat mich extrem beschäftigt. Und gerade weil dieses Jahr eben so heavy für mich war, widmen wir uns jetzt einen der Dinge, die mich dieses Jahr immer gut durchgebracht hat. Popkultur. XOXO. Sissy. Adrian, ich hoffe sehr, du hast nicht ins Skript geschaut.
Nein.
Schließe deine Augen vor dem Skript, weil wir machen jetzt ein gemeinsames Quiz. Ich hatte irgendwie Lust, noch mal was bisschen Spielerisches zu machen.
Was kann ich gewinnen?
Weil Popkultur dieses Jahr war, ist mein liebstes Wort, einfach Gugu Gaga. Wirklich, ich habe mein Hirn verrottet, wenn ich an das denke, was uns Popkultur dieses Jahr wieder für Iconic-Schätze geliefert hat. Und wir machen jetzt ein kleines Spiel. Es gibt keinen Preis, außer dem guten Gefühl, dass du dich auskennst.
Ruhm und Ehre.
Ganz genau.
Okay.
Ihr könnt gerne mitraten, für euch oder in den Kommis, wie ihr Bock habt. Folgende erste Frage. Was haben folgende Promis gemeinsam? Charlie XCX, Jeff Bezos und Selena Gomez.
7 Stellen auf dem Bankkonto?
Auch das. Ist das deine Antwort?
Charlie XCX, Jeff Bezos und Selena Gomez. Was weiß ich?
Nicht raufschauen.
Drastische Vergangenheit mit Justin Bieber oder sowas?
Du hast es nicht erraten. Es ist, alle haben geheiratet dieses Jahr.
Oh!
Wir haben doch auch voll viel über die Hochzeit gesprochen.
Ja, stark. Oh, wusste ich gar nicht bei Charlie XCX und Selena Gomez. Bei JB, also Jeff Bezos, wusste ich es auf jeden Fall.
Ja, der war in Venedig ganz groß dabei.
Stark.
Okay, nächste Frage. Nicht raufschauen. Vervollständige den Satz. It's not clocking to you.
Da kommt dann noch was.
Ja,
du verfolgst. Noch you.
Ja. It's not clocking to you.
Baby Girl kommt da.
Soll ich dir einen Tipp geben, wer es gesagt hat?
Ja.
Justin Bieber.
Oha, dann kommt da Selena Gomez.
Nein. Okay, ich mach an.
You're not getting it. It's not clocking to you. It's not clocking to you that I'm standing on business, is it?
We're in the sidewalk, Joe.
Das hast du doch safe mitbekommen.
Habe ich gesehen, aber ich dachte immer, der wäre älter, der Clip irgendwie.
Nee, war dieses Jahr.
Das, der war abgefuckt von so...
Paparazzi, glaube ich, oder so Leuten. Fair.
Ja.
Dritte Frage. Wer hat nach Taylor Swift mit der Eras Tour 2025 die größte Konzerttour abgeliefert? 2025.
Die größte Konzerttour?
Mhm.
Bad Bunny.
Nein. Ist auch nicht, glaube ich, bei den oberen dabei. Du hast noch einen Versuch.
Carpenter?
Nee, aber ich habe denselben Musikgeschmack. Also ich hätte mich auch gefreut, aber...
Ja, ich habe diesen Musikgeschmack, ja.
Ihr habt es auf jeden Fall mitbekommen, weil das ist ein Meme, was uns dieses Jahr viel, viel Freude gebracht hat. Den Leuten wahrscheinlich weniger, aber...
Big Extra Plug?
Ja, warte. Es ist Coldplay.
Ah, oh geil. Cool. Ja, okay.
Der Cheating CEO war's.
Da hast du mich, aber stark, Alter. Ja,
danke.
Stark.
Du machst jetzt eine Aufzählung. Nenne 3 Italian Brainwashed Memes.
Digga, Homegame.
Mach.
Heimspiel, Alter. Tun, Sahuren. Oder Hur. Sahuren, keine Ahnung. Krokodilo, Bombodio Krokodilo. Und Ballerina Cappuccina. Ja.
Ballerina Cappuccina.
Ja.
Mi.
Ja, also ich kenne jetzt deren Slogans nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Brees auch on business standen.
Du bist sehr gut. Perfekt.
Ja.
Endlich eine Frage, die du beantworten konntest.
Danke
Letzte
an die Brain of Götter. Ja.
Wen wählt Belly am Ende von The Summer I Turned Pretty in der dritten Staffel? Endgültig.
Wen sie wählt?
Ja. Conrad oder Jeremiah?
Wählen? Also sind das Politiker oder?
Nein, sie hat doch was mit zwei Brüdern.
Ach so, stimmt. Oh, keine Ahnung. Ich gehe einfach mal mit Conrad.
Richtig.
Ey.
Und Zusatzfrage, welches Team bin ich?
Team anderes.
Nein, Team Conrad, das einzig wahre Team. Du hast 2 von 5 Fragen richtig beantwortet und dadurch sage ich, dass du gewonnen hast.
Yeah. Mama, we made it. Nice.
Cute.
Leute, meine News des Jahres ist auch gleichzeitig mein allerletzter Food-Tipp dieses Jahr und der, versprochen, knallt richtig. Studi Hacks mit Adrian. Leute, geht Eisbaden, denn es wird zwar ekelhaft kalt, aber es wird sich definitiv lohnen. Und am besten macht ihr das am bayerischen Brombachsee. Hier beißen nämlich sehr gerne die Welse die Badeteilnehmer und die Bisse von diesen Welsen sind eigentlich nur so kleine Kratzer, also die haben so Mini-Zähne. Also nur Mut und im Idealfall seid ihr auch krankenversichert, also bockt das dann eh nicht so wirklich. Dann, Schritt 2, muss die Leonardo DiCaprio-Performance sitzen. Ihr ruft dann nämlich die Polizei an und erzählt, wie böse und gemein der böse Welt in seinem natürlichen Habitat wohl bemerkt ist. Und dann kommt die blaue Bande und mit einer Handfeuerwaffe und die knallen dann den Störenfried Wels ab. Wenn dann alles nach zugegebenerweise sehr bösem Plan läuft, dann landet dieses Wassertier nämlich beim Restaurant nebenan auf der Speisekarte und ihr kriegt safe Studenten- und Opferrabatt und ihr habt damit euer günstiges Meal. Und jetzt nochmal zum Thema in this economy, ist ja sehr wichtig, dass man networkt und wenn es in Bayern so ein Prachtmahl gibt, ist da sicherlich auch Foodblogger Markus Söder vertreten und mit dem könnt ihr dann networken und vielleicht kommt man ja dann doch irgendwie an seinen wohlbezahlten Job ran in this economy. Dankt mir später und einen guten Rutsch, liebe Freunde. Und als kleines Weihnachtsgeschenk haben wir keine Kosten und Mühen gespart, uns nicht lumpen lassen und Ehrengast Luis Klamroth von Hart aber fair noch am Start. Was war denn dein Highlight dieses Jahr?
Naja, nachdem letztes Jahr die Ampelkoalition zerstritten war und dann auch zerbrochen ist, dachte ich, es kann nicht schlimmer kommen. Aber dann kam dieses Jahr und dann haben Kim und Stache sich zerstritten und getrennt. Das war mein Highlight oder Lowlight dieses Jahres. Ich weiß immer noch nicht, warum sie sich getrennt haben. Ich würde es gerne rausfinden. Funk, hilft mir bitte dabei, das rauszufinden.
Rede, König.
Zur Feier des Tages unserer letzten Folge würde ich gerne noch 2 Songs auf unsere Liste packen. Einmal 4 Buchstaben von meiner Freundin Naya. Das ist der perfekte Hot Girl Walk Song.
Zu klug und zu talentiert. Sprich es aus, bis es wahr ist. Zeig es auf, bis es klar ist. Viel Loss, aber auch ein paar Wins.
Ich lieb's. Beste. Den höre ich sehr gerne. Und um euch in feierliche Stimmung zu bringen, mir egal, wenn ihr diesen Song hatet, habe ich natürlich auch noch Last Christmas von Wham dabei.
Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears,
so harmonizing.
I give it to someone special.
Egal, ob ihr Chanukka, Weihnachten oder einfach nur das hoffentliche Freihaben feiert, wir wünschen euch wirklich richtig schöne Feiertage.
Liebe Freunde von mir auch, es war mir eine Ehre dieses Jahr. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten wieder. Und feiert schön, bleibt positiv. Und vermeidet den Familienstreit. Liebe Grüße.
Adrian, ich fand's richtig toll mit dir.
Ich fand's auch richtig schön. Aber Leute, bevor wir uns für dieses Jahr auslocken, wir haben uns jetzt bei euch bedankt, aber wir müssen uns nochmal beim ganzen Team bedanken. Von der Produktion bis zu Funk, dem Studio. Ich möchte auch all meinen Co-ModeratorInnen danken und das aber auch im Namen von Juri, Paula, Sissi und mir. Und vor dem Hintergrund, vielen lieben Dank für dieses tolle Jahr an alle, die mitgewirkt haben. Ich küsse eure Herzen und ja. Yeah.
Und auch vielen Dank, dass ihr zugehört habt ein halbes Jahr. Es war uns eine sehr große Freude.
Genau. In dem Sinne, liebe Sissi, mach es gut und wir sehen uns nächstes Jahr. Ey.
Tschüssi. Passt auf euch auf.
Diva. Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.